Deutschlandfunk Interview.
Immer mehr Details werden bekannt über Ibrahim A., der mit einer Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein am vergangenen Mittwoch mutmaßlich zwei junge Menschen getötet und mehrere schwer verletzt haben soll. Sein Motiv ist nach wie vor unklar. Es laufen gegen den 33-Jährigen jetzt Ermittlungen wegen zweifachen Mordes und wegen versuchten Totschlags. Schon vor der Tat in dem Regionalzug hat Ibrahim A. zahlreiche Straftaten verübt. Und am Telefon begrüße ich jetzt Thomas Oberhäuser. Er ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht im Deutschen Anwaltsverein. Schönen guten Morgen, Herr Oberhäuser.
Schönen guten Morgen, Frau Schmidt-Martin.
Hätten Justiz und Verwaltung diese Tat verhindern können?
Nein, Justiz und Verwaltung hätten allenfalls dadurch die Tat verhindern können, dass sie ihn weiterhin in Untersuchungshaft gehalten haben. Aber da hat die Justiz ja entschieden, dass das unverhältnismäßig gewesen wäre angesichts der ihm vorgeworfenen Tat.
Nur genau das steht ja jetzt in der Diskussion. Der Mann wurde 4-mal von Amtsgerichten verurteilt. 3 der Urteile waren rechtskräftig. Darunter gab es Ermittlungen wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung, die keine strafrechtlichen Konsequenzen hatten. Wieso oder offenbar wurde diese Gefahr nicht ausreichend erkannt, oder?
Nein, also das muss man schon einordnen. Wenn jemand verdächtig ist, dann gebietet das Rechtsstaatsprinzip, dass man den als gefährlich vielleicht klassifiziert, wenn tatsächlich diese Tat nachgewiesen werden kann. Um das einordnen zu können, gibt es 2 verschiedene Ebenen. Einmal die strafrechtliche, wo die Strafjustiz eben beurteilt, ist eine Tat begangen worden und wie ist das mit dem Mensch zu ahnden oder die Tat zu ahnden. Und auf der anderen Seite dann die ausländerrechtliche Reaktion, wenn jemand als gefährlich angesehen wird, hat er das Recht noch hier zu sein oder muss da ausreisen. Und der erste Schritt ist das, was die Justiz in Hamburg wohl gemacht hat, nämlich bei der Frage der Verlängerung der Untersuchungshaft. Ist es die Wahrscheinlichkeit, dass die zu verbüßende Strafe so hoch ist, dass weitere Untersuchungshaft gerechtfertigt ist, zu bejahen oder zu verneinen? Und da sagt die Justiz, nein, in dem Fall war das nicht so. Und das ist aus meiner Sicht eine völlig normale Reaktion. Der Strafrichter, das ist ja auch kein Mensch, der irgendwie von Gutmütigkeit gezeichnet ist, sondern der prüft eben anhand der gesetzlichen Vorgaben, ob zu erwarten ist, dass die Untersuchungshaft noch fortdauern muss, weil eben eine Reaktion zu erwarten ist oder ist es unverhältnismäßig. Und das macht er sich auch nicht leicht.
Wie aber ist für all jene, die eher juristische Laien sind und einfach dieses lange Register an Straftaten, das der 33-Jährige begangen hat, die das sehen und sich fragen, wie kann das sein, dass so ein Mann mit so vielen Straftaten so schnell wieder auf freien Fuß gesetzt wird, beziehungsweise dass er nach seiner Entlassung jetzt aus der Untersuchungshaft ohne irgendeine Betreuung einfach wieder in die Freiheit entlassen wird?
Ja, also erstens war die Untersuchungshaft ja relativ lange. Untersuchungshaft ist Haft. Untersuchungshaft ist nichts Banales.
Aber offenbar nicht lange genug.
Jemand, naja, aber was heißt denn das? Das ist der Richter, der die Verlängerung der Untersuchungshaft prüfen muss. Der beurteilt, wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung. Und selbst wenn die Verurteilung wahrscheinlich ist, ist die Frage, ist denn die zu erwartende Strafe so hoch, dass man weitere Untersuchungshaft rechtfertigen kann, weil eben die Strafe länger wäre, die Freiheitsstrafe nachher, als die Untersuchungshaft. Und da prüft er das und stellt fest, die Tat, die man ihm vorwirft, von der wir ja auch nicht wissen, ist sie begangen worden, sondern bloß vermutlich begangen worden oder vielleicht wahrscheinlich begangen worden, ist denn die tatsächlich so gewichtig, dass man ihn weiterhin seiner Freiheit berauben kann, obwohl er noch unschuldig ist. Er ist ja nicht verurteilt worden. Und das prüft eben so ein Richter auch ganz genau, jedenfalls ist das meine Erfahrung. Und wenn er sagt, nee, das ist jetzt zu viel, das ist zu lang oder das Verfahren dauert einfach zu lange, weil die Richterstellen nicht ausreichend besetzt sind oder was auch immer, dann sagt er, dann gebietet eben unsere Verfassung, dass er zunächst mal auf freien Fuß gelassen wird. Die nächste Frage ist, was macht man mit jemandem, der unschuldig ist, der aus der Untersuchungshaft entlassen wird? Da sagt die Justiz, was sollen wir tun? Wir haben ja niemanden, den wir quasi jetzt betreuen könnten. Wir können ihn anweisen, vielleicht irgendwo hinzugehen, sich anzumelden, bei der Ausländerbehörde sich wieder zu melden, wenn die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ansteht. Aber sonst ist doch strafrechtlich nichts zu machen, weil noch gar keine Straftat begangen wurde, die geahndet worden ist.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann kann man sozusagen gar nichts tun. Oder wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Naja, tatsächlich ist die Frage, was machen wir, wenn Menschen in Untersuchungshaft sind und von dem er weiß, dass wenn die rauskommen, keine Resozialisierung stattfinden kann oder keine Wiedereingliederung einfach ist, weil eben bestimmte Hemmnisse da sind. Aber das ist ein Konflikt, den man in allen Bereichen hat, ob es ein Deutscher ist, ein Ausländer ist, was auch immer. Wenn jemand in Untersuchungshaft ist, dann hat er erstmal ein ganz großes Problem in sozialer Hinsicht, weil er in aller Regel seine Wohnung verloren hat, weil er seinen Job nicht mehr hat, etc. Also wenn da kein soziales Umfeld hat, das ihn auffängt, dann hat ein solcher Mensch extreme Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fassen. Das ist ein ganz großes Problem, wissen wir schon seit Jahren. Und naja, da macht man wenig, weil das ist halt irgendwie auch kein Bereich, wo es ganz große Lobbygruppen gibt, die dafür plädieren, dass man das anders handhabt. Tatsächlich sind die Leute auf sich gestellt, wenn sie aus der Untersuchungshaft rauskommen.
Und das ist aber schon, würden Sie sagen, ein Missstand, den man auch angehen muss?
Es ist ein Missstand, es ist einfach ein Umstand in Deutschland, wahrscheinlich in der ganzen Welt. Wie geht man mit Menschen um, die sich vermutlich straffällig gemacht oder die auch Straftaten begangen haben? Wie viel Energie setzt der Staat, die Gesellschaft ein, diese Menschen wieder zu resozialisieren, diese Menschen nicht entgleiten zu lassen? Naja. Das ist ein massives Problem, aber in allen Gesellschaften, weil das ja alles Menschen sind, die jetzt nicht die allergrößten Sympathieträger zunächst mal sind.
Das ist richtig, aber vielleicht bleiben wir einfach bei den Zahlen und nicht bei Sympathien. Laut den Statistiken, die sind ja eindeutig, ist der Anteil von Straftaten in Deutschland unter Geflüchteten sehr viel höher als der in der gesamtdeutschen Bevölkerung. Verzerren diese Zahlen das Bild oder helfen sie weiter bei der Problemlösung?
Nee, diese Zahlen sind tatsächlich extrem, mit extremer Vorsicht zu genießen. Diese Zahlen berücksichtigen in aller Regel nicht die sozialen Verhältnisse. Und es ist aus meiner Sicht relativ eindeutig geklärt, dass nicht, weil jemand Flüchtling ist, weil jemand aus bestimmten Kulturen kommt, weil jemand eine bestimmte Religion oder sonstige Gründe maßgeblich sind, ob jemand straffällig wird, sondern allein die sozialen Umstände. Dass Flüchtlinge prozentual häufiger straffällig werden als hier lebende, quasi einheimische Menschen, liegt schlicht daran, dass die in anderen sozialen Verhältnissen leben. Und wenn Deutsche in diesen sozialen Verhältnissen leben würden, würden die in gleicher Weise prozentual straffällig werden wie Flüchtlinge. Dazu kommt, Flüchtlinge werden häufiger angezeigt, Flüchtlinge leben in Verhältnissen, wo meistens andere Flüchtlinge dann Opfer werden. Flüchtlinge können Straftaten begehen, die Deutsche gar nicht begehen können. Also solche Faktoren verzerren solche Statistiken ganz massiv.
Können Sie denn dennoch nachvollziehen, dass diese Argumentation, diese juristische Argumentation für die Opfer und Hinterbliebenen schwer nachvollziehbar ist?
Völlig klar. Also überhaupt keine Frage, dass es, wenn ich betroffen werde von einem Verbrechen oder als Angehöriger, wenn meine Angehörigen da sterben, sowas, dass ich dann kein Verständnis für Menschen habe, die das begehen und dass ich irgendwie auch extrem emotional dann reagiere, ist auch völlig klar. Aber die Frage ist, darf der Staat so reagieren?
Kommen wir auf einen anderen Aspekt, nämlich das Thema Abschiebung, noch zu sprechen. Es handelt sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen sogenannten staatenlosen Palästinenser. Warum ist es gerade bei dieser Gruppe von geduldeten, geschützten Menschen hier in Deutschland so schwer, sie abzuschieben, wenn sie straffällig geworden sind?
Genau. Sie haben einen Aspekt jetzt noch nicht erwähnt. Der vermutliche Täter ist ja gar nicht ausreisepflichtig.
Er ist subsidiär geschützt.
Das müssen wir. Schutz, genau. Mhm. Dieser Schutz führt dazu, dass er ein Aufenthaltsrecht hat. Und wenn jemand Straftaten begeht, dann kann dieses Aufenthaltsrecht sozusagen kaputt gemacht werden durch eine Ausweisung. Und das Bundesamt kann auch den Widerruf des internationalen Schutzes prüfen und durchziehen. Dann heißt es aber noch immer nicht, dass er wirklich ausreisepflichtig ist, weil jeder Staat muss dann auch, oder jedenfalls Deutschland muss dann auch prüfen, ob ein sogenanntes nationales Abschiebungsverbot besteht, ob jemand in Gefahr von Folter und Tod abgeschoben werden würde. Wenn das der Fall ist, dann gibt es ein nationales Abschiebungsverbot, was dazu führt, dass jemand möglicherweise auch kein Aufenthaltsrecht bekommt, aber jedenfalls nicht abgeschoben werden kann, der also hier ist und dann sozusagen geduldet ist. Und dann hat man das Problem, der ist ausreisepflichtig, aber man probiert dann irgendwie ihn abzuschieben, aber das Abschiebungsverbot hindert, dass man das tatsächlich auch vollstrecken kann. Das nächste Problem, das Sie ansprechen, die Frage, kann man staatenlose Palästinenser abschieben, haben Sie im Einspieler ja völlig zu Recht gesagt, theoretisch mag das gehen. Es gab 33 Fälle in den letzten Jahren, dass das tatsächlich auch funktioniert in ganz Europa. Das sind bei schweren Straftätern kann man das versuchen mit einem riesen Aufwand. diese Durchreisegenehmigungen zu bekommen. In aller Regel werden die verweigert, aber wenn es funktioniert, schön, dann hat man den los. Aber das betrifft tatsächlich eine ganz kleine Gruppe und da könnte er jetzt vielleicht runterfallen, aber das ist ein Prozess von Jahren, muss ich ehrlich sagen.
Die Zeit rast schon wieder. Wir haben leider nur noch eine gute Minute. Aber ich möchte noch einmal nachfassen beim Thema subsidiärer Schutz. Zumindest nach Angaben aus Kiel heißt es, es habe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Versuch gegeben, den subsidiären Schutz von Ibrahim A. aufzuheben, aufgrund seiner vielen Straftaten. Daraus ist dann aber nichts geworden. Die Behörde gibt darüber nach außen keine Auskunft. Ist das dann doch ein Fall von Behördenverschleppung, wo man anders nachbessern müsste?
Nein, also das auf keinen Fall. Das Bundesamt hat vor 4 Jahren die Möglichkeit bekommen, bereits bei relativ geringen Verurteilungen. Früher war die Grenze 3 Jahre, inzwischen hat man sie herabgesenkt auf 1 Jahr Freiheitsstrafe, ab dem man dann so einen Status widerrufen kann bei bestimmten Straftaten. Und da ist also keineswegs Behördenversagen festzustellen oder gesetzliches Versagen, sondern es ist schlicht der Umstand, dass nicht jede Tat ausreicht anzunehmen, dass jetzt dieser Status widerrufen werden darf. Und wenn diese Taten von ihm nicht so gewichtig gewesen sind, dass das Bundesamt das auf jeden Fall machen kann oder machen darf, sowas, dann ist es halt nicht möglich, sowas zu tun. Da sind die Straftaten eben nicht gewichtig genug.
Informationen, Einschätzungen von Thomas Oberhäuser, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein. Herr Oberhäuser, vielen Dank für dieses Interview.
Ich danke Ihnen auch.